Und deshalb ist es auch überhaupt nicht sinnvoll, ganz viele Nahrungsmittelbestandteile und Nahrungsmittelgruppen per se über Wochen, Monate oder Jahre auszugrenzen. Das heißt, wir müssen uns beschäftigen mit den Ursachen. Warum hat der Körper jetzt plötzlich eine Reaktivität entwickelt? Sagen wir mal, wir haben in unserer Familie einen Menschen, der sehr schnell auf die Palme zu bringen ist. Ja, der kocht sofort hoch. Diese Energie fließt zwischen zwei Menschen und das kann dazu führen, dass der Gegenüber diese Energien aufnimmt und zu einer ganz starken energetischen Erschöpfung führt. Eins habe ich noch vergessen, was sehr wichtig ist: Lymphstagnation. Es ist einer der größten Auslöser überhaupt für Lebensmittelchemikaliensensitivitäten. Und da fragen mich viele meiner Klienten, ja, wieso Lymphe, was hat das denn jetzt mit meiner Lebensmittelunverträglichkeit zu tun?
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Willkommen zurück bei Schnell, einfach, gesund, hoffentlich deinem Lieblingspodcast. Ich habe heute im Gespräch die Sabine Hofele. Vielleicht kennst du Sabine schon aus verschiedenen Online-Kongressen, aus Büchern oder Online-Kursen. Falls du sie noch nicht kennst, ich versuche sie mal in eigenen Worten vorzustellen. Das ist bei manchen Menschen immer gar nicht so leicht, wenn es Menschen sind, die wirklich viele Bereiche haben, mit denen sie sich beschäftigen. Sabine ist Therapeutin für Multisystemerkrankungen und hat sich so ein bisschen in die Bereiche Borrelien, Darmerkrankungen, insbesondere Dünndarmfehlbesiedlung, und auch Erschöpfungserkrankungen spezialisiert, würde ich sagen, und dann dementsprechend auch mit den verschiedenen Unterkategorien, Unterthemen, die damit zusammenhängen, auseinandergesetzt. Und das Schöne ist, dass Sabine meines Erachtens nach von den Besten der Besten aus Amerika lernen konnte und das macht sie auch so ein bisschen zu einer einzigartigen Therapeutin hier in Deutschland. Aber irgendwie unabhängig von irgendwelchen Titeln, die sie hat, finde ich, dass sie auch einfach eine tiefe Lebensfreude und Gesundheit ausstrahlt. Und das sind einfach Menschen, von denen ich sehr, sehr gerne lerne. Genau, wir wollen heute so ein bisschen auf das Thema Pflanzen, Chemikalien und Unverträglichkeiten eingehen. Ein Thema, von dem einfach, wo einfach sehr, sehr viele Menschen betroffen sind, wo einfach uns auch schon sehr viele Fragen erreicht haben. Und Sabine ist wohl eine der besten Personen, mit der man über das Thema sprechen kann. Erstmal danke, Sabine, dass du heute dabei bist. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen zu deiner, zu der Vorstellung, die ich dir jetzt gerade gegeben habe? Also wie ich dich gerade vorgestellt habe.
Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, so ein besonderes Thema auch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Danke für deine Beschreibung meiner Person. Ich möchte dazu vielleicht noch sagen, dass ich über lange Jahre selber krank gewesen bin. Ich habe viele Jahre eine ganze Latte an Erkrankungen selber erfahren und ich musste mich aus all diesen Erkrankungen in langen Jahren an Überlegungen, an unterschiedlichsten Therapien am Ende selber wieder aus diesen Löchern holen. Insbesondere die Borreliose, die war sehr, sehr intensiv. Es hat mich fast 15 Jahre gekostet, bis ich die Borreliose wieder im Griff hatte, beziehungsweise ich bin jetzt tatsächlich von Borreliose auch geheilt. Und dadurch hat man natürlich einen guten Zugang zu Patienten, die in ähnlicher Weise belastet sind. Und man kann sehr tief nachfühlen, wenn man müde ist, ne? Wenn die Lebensenergie plötzlich nicht mehr da ist, wenn man Depressionen bekommt oder wenn Darmdysbiosen da sind. Ich habe viele dieser Dinge selber erlebt. Und ich bin einfach immer neugierig. Und das führt dazu, dass ich viel in Amerika und Australien bin, auf Schulungen. Immer wenn mich ein neuer Bereich interessiert, dann stürze ich mich dahin und gucke, wo sind die Besten der Besten. Und dann gehe ich gerne immer wieder auf Fortbildungen, um möglichst diese ganz komplexen Fälle, die ich bei mir in der Praxis habe, ich möchte diese Rätsel lösen. Und das finde ich absolut faszinierend, dass wir eigentlich auch bei ganz schweren Erkrankungen immer Lösungen finden, indem wir unser Leben umstellen, unseren Geist beruhigen, einen guten Lifestyle haben, Nährstoffe optimieren. Und das finde ich einfach klasse, dass man auch mit solchen Möglichkeiten Patienten doch einen Weg aufzeigen kann, wieder in die eigene Regulationsfähigkeit.
Ja, schön. Wir möchten ja heute so ein bisschen über das Thema Pflanzen, Chemikalien sprechen. Es gab vor ein paar Jahren so ein Buch, was rauskam, auf Deutsch heißt es Das böse Gemüse, das so ein bisschen die Theorien in den Raum geworfen hat. Was ist, wenn Gemüse, was ja eigentlich immer empfohlen wird, du sollst viel Gemüse essen, vielleicht trotzdem gar nicht so gut für uns ist? Und tatsächlich wurde ich in den vergangenen 2 Jahren wirklich sehr, sehr oft auf dieses Buch und auf die Theorien zu den verschiedenen Chemikalien angesprochen. Jetzt einfach mal so an dich die Frage in den Raum geworfen. Ist Gemüse böse oder ist es per se böse?
Das ist eine sehr tricky Frage. Wie soll ich das beschreiben? Also, ich komme gerade aus ganz neuen Schulungen zurück aus den USA und hatte dort die Gelegenheit, eine Schulung mitzumachen mit dem Kiran Krishnan. Das ist ein begnadeter Mikrobiologe und der hat das erste Mal jetzt tatsächlich uns Therapeuten geschult in einem besonderen Kurs. Und er hat uns mit auf den Weg gegeben, wenn wir unser Mikrobiom wieder restaurieren wollen, wenn wir unserem Mikrobiom etwas Gutes tun wollen, dann ist das Wichtigste, was wir machen sollten, möglichst viele präbiotische Lebensmittel zu verzehren. Denn das ist das Futter für unsere Darmbakterien. Wenn wir nicht genügend Präbiotika oder präbiotische Lebensmittel zu uns nehmen, dann kann sich das Mikrobiom nicht wirklich erholen. Und das ist etwas, 45 Lebensmittel in der Woche müssten wir zuführen im Bereich der Pflanzenkost, Nüsse, Samen, Gemüse, Wurzelgemüse, Hülsenfrüchte, damit unser Mikrobiom glücklich ist. Jetzt wirst du sagen, aber warum sind denn dann so wahnsinnig viele Menschen krank, wenn sie Gemüse verzehren? Das liegt daran, dass viele Grundregulationssysteme im Körper schon in Mitleidenschaft gezogen sind und der Körper plötzlich diese Pflanzen, Chemikalien, die ja in unserer Nahrung vorhanden sind, ich sag mal als Stichwort Histamin, Oxalsäure, Salicylsäure, Schwefel, Zuckeralkohole, der Körper kann mit diesen Dingen nicht mehr handeln. Und das alles löst einen unglaublichen Stress im Körper aus. Stress wirkt sich automatisch auf das autonome Nervensystem aus. Und für das Nervensystem ist ein Gift auch eine Pflanzenchemikalie. Erst einmal etwas, wo es abschätzen muss, ist das jetzt gut oder ist das nicht so gut? Und in dem Moment setzt man den Körper unter Stress. Und das bedeutet, dass wir möglicherweise, wenn wir allergisch sind auf diese Pflanzenchemikalien, dass wir sehr schnell in ein nicht balanciertes Nervensystem kommen. Das passiert aber immer dann, wenn so die Grundregulation im Körper eigentlich von vorab gestört ist. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht sinnvoll, ganz viele Nahrungsmittelbestandteile und Nahrungsmittelgruppen per se über Wochen, Monate oder Jahre auszugrenzen. Das heißt, wir müssen uns beschäftigen mit den Ursachen. Warum hat der Körper jetzt plötzlich eine Reaktivität entwickelt? Aber per se Pflanzen sind absolut nicht böse. Sag dir 2 Beispiele dazu. Wir sehen zum Beispiel, wenn Menschen in eine ketogene Ernährung gehen, können wir innerhalb von 30 Tagen sehen, dass es dramatische Änderungen im Mikrobiom gibt. Und diese Änderungen, die führen dazu, dass wir deutlich mehr gramnegative Darmbakterien haben. Was sind so diese Pathobionten? Wenn die überwuchern, dann ist das Gleichgewicht nicht mehr erhalten. Dann haben wir zu wenig Gute und die Pathobionten, die wuchern über. Und das ist 30 Tage und sofort sehen wir Änderungen im Mikrobiom. Und ähnlich sieht es bei der Carnivore-Ernährung aus.
Und das kommt dann quasi daher, weil die Menschen weniger Pflanzen essen, richtig? Absolut. Und halt mehr, genau, Tierprodukte. Ja. Okay. Mhm.
Aha. Und es kommt dazu, wenn in der Carnivore-Diät, da isst man ja sehr viel Fleisch. Und auch da können wir sehen, das reduziert erstmal die Symptome. Ne? Ketogene Ernährung und Carnivore-Diät macht erst einmal die Symptome weg. Und dann registrieren die Leute, oh, Mensch, mir geht's viel besser. Ich habe nicht mehr so viel Blähungen, ich habe nicht mehr so viel Brain Fog. Aber das ist immer nur eine, ich würde sagen, eine kurzfristige Verbesserung. Denn wenn wir in der Langzeitperspektive gucken, sehen wir doch diese Änderungen im Mikrobiom. Unser Mikrobiom braucht fermentiertes Essen, braucht die Bakterien, und die brauchen wirklich Faserstoffe, also wirklich die Präbiotika. Weil durch die Präbiotika wird unser Mikrobiom einfach ernährt. Und da hat man natürlich jetzt ein Riesenproblem. Wir brauchen es, damit unser Darm wieder gesund wird, aber ich reagiere allergisch drauf. So, und ich möchte da gerne ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Ich würde sagen, das, was sich die Menschen aus dem Interview heute mitnehmen, sollte sein, dass eine Nahrungsmittelunverträglichkeit lediglich das Symptom ist, aber nicht die Ursache. Also lediglich ein Symptom. Und wenn wir das alles ausgrenzen, geht das Symptom hier drunter, die Ursache bleibt aber bestehen. Und deshalb müssen wir uns angewöhnen, wenn wir Menschen in der Ernährungsberatung haben, dass wir uns ganz tief einlassen auf das Leben der Menschen, dass wir gucken müssen, wo sind die Störfelder. Das müssen wir mit unseren Klienten wirklich erarbeiten und rausfinden, wo die Grundursache ist. Meistens sind das sogar 2, 3, 4 Ursachen gleichzeitig, sodass das manchmal ganz schön verwirrend sein kann, warum jetzt dieser Mensch, der entsprechende Mensch, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entwickelt hat. Ich würde sagen, in meiner Praxis sehe ich also wenigstens 10 Ursachen, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten auslösen. Und da finde ich das total spannend, dass man mit dem Klienten ganz in Ruhe abarbeitet, wo könnte das Störfeld oder die Störfelder sitzen. Denn an Störfeldern kann man wirklich immer arbeiten. Ja. Ich habe das selber gesehen, ich bin nun lange Borreliose-krank gewesen. Und ich habe, nachdem ich eine Herzentzündung bekommen habe, musste ich Antibiotika nehmen. Und dann habe ich mir die oxalsäureabbauenden Darmbakterien ausgelöscht. Ich habe so viel Schmerzzustände bekommen, Blasenentzündungen, Augendruck. Das habe ich irgendwie immer den Borrelien zugeschoben. Ich kriegte Fibromyalgie-ähnliche Zustände. Und keiner konnte sich das erklären, also waren es immer die Borrelien. Aber es war eine Oxalsäureunverträglichkeit, die habe ich mir zugefügt, weil ich eben durch die antibiotische Behandlung die Oxalobacter-Bakterien, die Oxalsäure abbauen, ausradiert hatte. Und daran kann man sehen, wie verwirrend das ist, ne? Denn Symptome, die können von Borrelien ausgerichtet sein, die können von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder eben auch von wirklich anderen pathogenen Erregern ausgelöst sein. Und das macht es eben auch so schwer, wirklich rauszufinden, was ist es denn jetzt genau? Also 9 bis 10 Ursachen konnte ich im Laufe meiner Praxiszeit immer wieder erkennen. Ziemlich oft fängt das an, dass es im Leben der Klienten so einen Punkt gibt, wo die Menschen merken, also ich bin erschöpft, ich bin irgendwie nicht mehr so energiegeladen, ich habe vielleicht mal auch eine traumatische Belastung gehabt, ich habe viel Stress gehabt. Meistens fängt das damit an, dass das autonome Nervensystem diese Balance nicht mehr halten kann. Und eigentlich sind wir ausgerichtet, dass wir auch mal ganz stressige Phasen aushalten können im Leben. Ne? Also dafür haben wir unser autonomes Nervensystem mit diesen 2 großen Taktgebern, mit dem Sympathikus, der uns antreibt, der uns Energie bringt, der uns morgens aus dem Bett aufstehen lässt, der uns bei Stress eben den Power gibt, das zu bewältigen. Und wenn der Stress vorbei ist, dann muss der Parasympathikus wieder hochkommen und dann wird das ausbalanciert. Bei Menschen, wo sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Chemikaliensensitivitäten entwickeln, merken wir ganz oft, da war ein Auslöser im autonomen Nervensystem, da war Unruhe. Und die Fähigkeit zur Regulation, zu dieser Eigenregulation, ist irgendwann ein bisschen verschoben in Richtung entweder Sympathikusaktivität, also ein bisschen zu viel Gas, oder, was auch nicht ganz so gut ist, im Vagus, also der Vagus ist der 10. Hirnnerv, der im parasympathischen Nervensystem eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und da haben wir aber 2 geteilte Bahnen. Und die eine Bahn, das ist so diese evolutionäre Bahn, wenn nichts mehr geht, wenn der Tiger vor uns steht, wir können nicht mehr weglaufen, dann frieren wir ein. Dann wird das aktiviert. Aber das wollen wir nicht haben. Dann ist im Grunde die Regulationsfähigkeit abgestellt. Wenn der Vagus hingegen, also der ventrale Teil vom Vagus angestellt wird, das ist der Vagus, der uns beruhigt, wenn wir uns in Sicherheit fühlen. Also wenn wir zum Beispiel in familiären, guten Beziehungen leben, in guten Freundschaften, wenn wir einen Job haben, der uns total ausfüllt, dann sind das solche Dinge, die uns viel Vagusaktivität geben. Und meist fängt so eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oft mit einer Imbalance in dem Nervensystem an. Dann kommt sehr, sehr schnell, das ist der zweite Punkt, eine energetische Erschöpfung zutage. Das heißt, wir sind elektrische Wesen, wir brauchen wirklich diese Lebensenergie. Wenn aber der Stress zu hoch wird, ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben in unserer Familie einen Menschen, der sehr schnell auf die Palme zu bringen ist. Ja, der kocht sofort hoch. Diese Energie fließt zwischen zwei Menschen und das kann dazu führen, dass der Gegenüber diese Energien aufnimmt und zu einer ganz starken energetischen Erschöpfung führt. Und da ist es oft so, dass diese energetische Erschöpfung, die muss nicht mal immer in einem seelischen Bereich sein. Es kann genauso gut eine energetische Erschöpfung sein, weil zum Beispiel Borrelien da sind oder weil Chlamydien da sind oder Helicobacter pylori oder eine Autoimmunerkrankung. Das bringt eine energetische Erschöpfung. Dann haben wir schon mal so einen ganz großen Brocken, den wir vorab wirklich uns anschauen müssen. Ein dritter Punkt, den ich wirklich wahnsinnig oft sehe, das sind tatsächlich Schleimhautbarrierestörungen. Und da wird jeder Mensch denken, ah, da habe ich schon mal von gehört, das ist der leckende Darm. Der leckende Darm, den sehe ich natürlich, weil ich auf den Darm spezialisiert bin, ziemlich häufig. Aber wir haben auch noch andere Schleimhäute. Wir haben die Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen. Das ist mit ein ganz, ganz wichtiger Posten für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass zum Beispiel die Nase chronisch verstopft ist, dass die Lunge, ne, die ganze Lungenschleimhaut nicht mehr in Ordnung ist. Dann haben die Menschen oft, dass sie ein bisschen keuchen oder dass sie Asthma kriegen. Sehr oft mit Salicylsäureproblemen sehen wir das übrigens. Also wir sehen, da sind Ursachen, die sind vorab nicht gelöst worden. Und die Folge davon ist dann eine Lebensmittelchemikaliensensitivität. Und deshalb müssen wir unbedingt erstmal, wenn wir das wirklich heilen wollen, müssen wir uns um diese Ursachen kümmern. Und das heißt, mit den Patienten sprechen, dass sie Atemübungen machen, dass sie wirklich nachdenken, sind vielleicht manchmal meine eigenen Erwartungshaltungen, meine Gedanken zu intensiv. Manche Menschen, die sind ständig dabei zu glauben, sie machen nicht genug, sie sind nicht genug. Und dann sind die eigenen Gedankenspiralen im Kopf, die können dazu führen, dass eine Lebensmittelchemikaliensensitivität wirklich bestehen bleibt. Das heißt also, wir brauchen eigentlich erst einmal andere Therapien, bevor wir uns wirklich auf die Lebensmittelchemikaliensensitivität konzentrieren können. Also okay. Atemübungen, Wechselfußbäder, Atemübungen hatten wir, Rizinusölwickel, eine Dankbarkeitstagebuch ist unheimlich schön, wo man aufschreibt.
Das sind jetzt alles Sachen, die so in Richtung Nervensystem stabilisieren gehen. Das ist bei dir, glaube ich, so der erste Schritt, bevor man überhaupt irgendwas Tieferes macht.
Weil das ist ein Regulationssystem. Ne? Wir müssen uns immer diese großen Regulationssysteme angucken, die für uns diese Dinge regulieren. Und da ist das Nervensystem ein ganz großer Posten. Die Schleimhaut, die hält uns, die dichtet uns von außen nach innen ab. Das ist ein zweiter ganz großer Posten. Wir sehen das bei Patienten mit Mastzellaktivierung sehr, sehr oft, dass die Schleimhäute, dass da die Allergene entweder von außen, können aber auch von innen die Darmschleimhaut besiedeln, dass da eine ständige Immunreaktion kommt. Und das führt dazu, dass Menschen ihre Immuntoleranz verlieren und plötzlich auf alles Mögliche reagieren. Ja. Und deshalb ist das so ein Baustein, wo wir uns immer vorab kümmern müssen, dass die Schleimhäute in Ordnung sind. Ne? Da können wir gucken, da kann man Vitamin A geben, dass die Schleimhautbarriere wirklich in allen Bereichen, nicht nur im Darm, ne, dass da wirklich Ruhe reinkommt. Wir können den Darm ein bisschen Nährstoffe anbieten, sowas wie Zinkanosin, Butyrat, ein sehr, sehr gutes Mittel, wo die Darmschleimhaut geschlossen wird, wo die Tight Junctions, diese Darmzotten, die so dicht an dicht gereiht sind und uns abdichten. Es ist wie so ein Lego-System zwischen den Darmzotten. Wenn da Probleme sind, das muss wieder abgedichtet werden. Bitterab zum Beispiel kann da diese Tight Junctions wieder in Ordnung bringen.
Kann da auch Butter helfen? Also Butyrat ist ja Buttersäure.
Genau, also ich esse sehr viel Butter, muss ich zugeben, einfach weil da auch Butyrat enthalten ist. Das ist ein kleines bisschen, dass man es nicht dann so hoch supplementieren muss. Ich würde es trotzdem immer supplementieren, wenn ein Leaky Gut vorhanden ist. Ja. Weil Butyrat hat noch eine außerordentlich andere gute Eigenschaft. Wir haben, wenn wir uns den Darm angucken, da haben wir einen Bereich, der meines Erachtens weit unterschätzt ist bei uns in Deutschland, nämlich den pH-Wert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du wirst wahrscheinlich auch viele Stuhlanalysen sehen. Und ich sehe unglaublich viele Stuhlanalysen, wo der pH-Wert über 6,5 ist. Okay. Und es bedeutet, im Darm wollen wir Bakterienarten haben, die unter Ausschluss von Sauerstoff leben. Das sind die Symbionten, die uns wirklich gesund erhalten. Wenn der Sauerstoffgehalt im Darm zu hoch ist, dann können die Pathobionten, also die pathogenen Darmbakterien, dann sehr schnell überwuchern. Und dieses Mittel kann den Sauerstoffgehalt im Darm wieder reduzieren und wieder das Gleichgewicht schaffen zwischen gesunden Darmbakterien und pathogenen Darmbakterien. Das ist also ein super Mittel, also nicht nur für den Darmschleimhautaufbau, sondern eben auch für diese Wiederherstellung der korrekten pH-Werte im Körper. Wir haben viele Mittel, ne, die wir einsetzen können zur Darmsanierung oder Darmschleimhautsanierung. Zinkanosin hatte ich eben gesagt, Butyrat, Vitamin D, das sind ganz, ganz große Gruppen. Omega-3-Fettsäuren, Kurkumin, das sind so ganz große, wichtige Dinge, die wir machen können. Jetzt wirst du mich vielleicht fragen, was ist denn mit Probiotika? Und da sehe ich oft, es wird ganz viel da reingetan und manche Patienten vertragen gar keine Probiotika, gibt es tatsächlich. Manche nehmen die falschen, zum Beispiel histaminbildende Probiotika, die gar nicht da reinpassen in das Mikrobiom. Oder aber, wo Lactobacillen drin sind und das kann auch mal schief gehen. Also wir müssen uns immer erst das Mikrobiom einmal angucken. Am sichersten sind tatsächlich die Sporen. Es ist viel Forschung in Amerika gegeben. Das sind so meine Allround-Talente, die ich sehr oft und auch schon sehr frühzeitig in der Darmsanierung mit einsetze.
Kannst du kurz erklären, was sporenbasierte Probiotika sind? Ist vielleicht auch nicht jedem klar, wie sie sich unterscheiden.
Also wir haben im Grunde große unterschiedliche Probiotika-Gruppen. Zum einen haben wir die E. coli-Bakterien. Das würde ich nicht unbedingt immer besonders forcieren, weil E. coli-Bakterien, zum Beispiel dieses Nissel, es kennen viele Therapeuten noch, E. coli Nissel. Das ist ein Pathobiont, also das ist E. coli. Wenn das zu hoch geht, dann wird es pathogen. Das heißt, da muss man schon sehr genau wissen, wann zieht man die Bremse. Ne? Also E. coli ist eine große Gruppe, dann haben wir die Lactobacillen, die Bifidobakterien. Das sind Gruppen, wo man äußerst genau gucken muss, welche dieser Bakterienarten setze ich überhaupt ein. Und das ist mir auch wirklich sehr wichtig, denn man kann mit der falschen Auswahl eines Probiotikums im Grunde den Patienten in eine sehr ungewünschte Reaktionslage bringen. Und dann haben wir noch die Sporen. Das ist so etwas, ja, das kommt aus der Erde. Ne? Das ist eine ganz andere Form, du kennst das aus den Lactobacillen, das ist dann fermentiert. Das können ganz viele Leute gar nicht vertragen, besonders die histaminbetroffenen Patienten oder auch Mastzellpatienten. Tun sich sehr schwer mit den Lactobacillen. Bei den Sporen ist das ein bisschen was anderes. Die sind aus der Erde, die sind uralt und man kann sich das so vorstellen, die explodieren wie in so einem großen Schirm im Darm. Die halten sich viel länger wie die Lactobacillen und die Bifidobakterien, denn die sind im Grunde ein durchrauschender Posten. Die sind nach 5, 6, 7 Tagen, scheiden wir die in der Toilette wieder aus. Bei den Sporen, die halten ein bisschen länger. Die sind so 2 bis 3 Wochen, können die im Körper bleiben und dann im Grunde ganz viele tolle Arbeit mit übernehmen. Die metabolisieren dann bestimmtes Essen und dann wird Vitamin K gebildet oder eben B-Vitamine oder Serotonin oder Dopamin. Und das wird sehr gut vertragen, weil die Kapseln kann ich öffnen. Die sind hitzestabil. Ne? Das heißt, ich kann die aufmachen, ich kann die sogar in eine heiße Suppe reinmachen. Und je nach Indikation, was ich erreichen möchte, kann ich unterschiedliche Sporenprobiotika auswählen. Bei Blähungen, da kann man sehr gut diesen Bacillus coagulans nehmen. Wir können den Subtilis-Stamm nehmen, wenn wir eine Antibiotika-Behandlung hatten oder wenn wir pathogene Bakterien haben, dann ist der gut geeignet. Und da können wir wirklich sehr personalisiert auswählen, was möchten wir denn eigentlich in der Darmsanierung erreichen.
Ja.
Bei meinen Patienten ist das so, wenn ich Patienten habe, die wirklich sehr reaktiv sind auf Nahrungsergänzungsmittel, die Sporen, das klappt fast immer. Weil man sie eben ganz vorsichtig die Kapseln öffnen kann, ein ganz bisschen erstmal starten und dann am Ende etwas hochdosieren. Und am Ende kriegen wir die meist immer wieder auch dahin, dass sie 1 bis 2 Kapseln am Tag auch tatsächlich einnehmen können.
Mhm. Gibt es ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht so viele Firmen, die das herstellen, oder? Es gibt die Supermikroben von Ferment.
Und sonst genau.
Weiß ich gar nicht.
Also das ist eine sehr gute Marke. Ich war damals sehr begeistert. Das war die erste Marke überhaupt, die wir in Deutschland bekommen haben. Ich habe vorher immer mit den amerikanischen Präparaten gearbeitet. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass wir das deutsche Produkt auch da haben. Und da ist die Verträglichkeit in der Regel sehr, sehr gut. Viel besser wie bei den Lactobacillen zum Beispiel. Und klar, müssen wir einsetzen, wenn wir einen Darm wieder aufbauen wollen. Dazu gehört eine personalisierte Ernährung. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, was das denn ist und wo wir berücksichtigen müssen. Aber die Darmschleimhautbarriere und insgesamt die Hautbarrieren, das sind ganz, ganz große Kategorien. Wenn wir wirklich wieder gesund werden wollen und heilen wollen von schweren Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann müssen wir uns um diese Grundregulation kümmern.
Okay.
Ich sehe es oft, wenn, also bei Borreliose-Betroffenen ist das immer sehr schwierig, weil die fast alle irgendwann Antibiotika nehmen. Die sind sehr oft in einer Oxalsäureunverträglichkeit. Also ich habe jetzt so die letzten 10 Jahre, also bei mir in der Praxis wenigstens 50-60% haben eine Oxalsäureunverträglichkeit. Dann kommt dazu, und das sehe ich verstärkt in den letzten 4 Jahren, seitdem wir diese Informationen hatten, wir sollen doch unsere Heizungen nicht so hoch drehen im Winter. Das war keine gute Empfehlung von unseren Ministern, weil wir haben oft Kältebrücken dann im Haus und dann bildet sich Schimmel.
Mhm.
Und Schimmel ist einer der Hauptursachen für Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und die sitzen dann sehr, sehr oft hier in den Nebenhöhlen. Da sitzen auch oft Staphylokokken und Streptokokken. Und das Immunsystem ist chronisch aktiviert. So, und da kann man sich vorstellen, wenn das Immunsystem chronisch aktiviert ist, ja, dann kann man natürlich viele, viele andere Dinge dazu bekommen, weil der Körper einfach so reaktiv bereits ist, reagiert er auf einmal dann auch noch auf Pflanzenchemikalien. Und auch da sieht man, wir müssen tatsächlich immer erstmal gucken, wo steht der Patient. Manchmal muss man dann diese Sachen eben zuerst adressieren, bevor man dann wirklich in die Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht. Also diese Sachen abzubauen ist eigentlich, ich finde, es ist wie so ein Schlüssel, den wir ins Schloss stecken und auf einmal öffnet sich die Tür und wir sehen tatsächlich Erfolge, selbst bei Patienten, die ganz viele Jahre extrem reaktiv gewesen sind.
Das macht ja auch, es macht in gewisser Weise auch Spaß, also vielleicht, wenn ich ganz kurz auf meine eigene Geschichte mal zurückkommen kann. Ich hatte ja auch jahrelang Probleme mit dem Darm, so in Richtung Reizdarm und sehr viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das führt natürlich dazu, dass man einfach immer mehr weglässt. Und dann lässt man was weg und es geht einem erstmal kurzfristig besser, aber dann kommt die nächste Unverträglichkeit dazu und dann die nächste. Und dann hast du irgendwann 5 oder 10 Lebensmittel, die du isst. Was weiß ich, Reis, Fleisch, Brokkoli und so weiter. Also wirklich Basislebensmittel. Und denkst dir, kann ja nicht sein. Also, und mir geht's immer noch nicht gut. Aber wenn man dann irgendwann mal aus diesem Teufelskreis rauskommt, aus dieser Schleife, und man schafft es wieder, Lebensmittel zu integrieren, Stück für Stück, das ist ein wirklich gutes Gefühl. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal wieder Milchprodukte essen konnte, ohne, dass ich mich sofort aufgebläht gefühlt habe, oder als ich das erste Mal wieder Eier essen konnte, ohne dass meine Haut total rot wurde. Also, das macht als Patient, sage ich mal so, wirklich große Freude, dieser Heilungsweg. Aber es ist kein leichter Heilungsweg. Ja.
Also das, was du beschreibst, das finde ich ganz toll, dass du das mit uns teilst, denn genau so ist es. Man lässt alles weg in der Hoffnung, möglichst wenig Symptome aufzubauen, aber am Ende rächt es sich hinterher. Und da muss man tatsächlich an diesen Grundursachen, an diesen großen Regulationssystemen arbeiten. Es gibt noch eine Kategorie, die ich auch immer wieder in meiner Praxis sehe, und das ist die Genetik. Da müssen wir manchmal reingucken. Manchmal habe ich Patienten, die haben ein bisschen Probleme mit dem Histamin. Da kann man sich dann in der Genetik auch mal das histaminabbauende Enzym DAO angucken. Wenn das sehr schwach ist, gut, dann wissen wir, okay, da setzen wir ein B2 ein, B6 ein, da setzen wir vielleicht ein Kupferpräparat mit ein, um diese Aktivität wieder etwas zu verbessern. Und wir setzen Lebensmittel ein, die DAO selber herstellen können. Und das finde ich so cool, wenn ich schon eine Lebensmittelunverträglichkeit wie Histamin habe, dass ich dann Dinge reinhole, die mir gleichzeitig die Enzymkapazität wieder aufbauen. Und das ist zum Beispiel so etwas wie Maggikraut oder wie Linsensprossen, braune Linsensprossen, Erbsensprossen, die muss man an einem dunklen Ort ziehen. Linsensprossen 6 Tage, die Erbsensprossen 10 Tage. Und dann baut sich so viel DAO auf, dieses Diaminoxidase-Enzym, was Histamin abbauen kann. Und ups, auf einmal ist diese Kapazität, das abzubauen, höher. Und in dem Moment kann ich wieder ein bisschen mehr histaminhaltige Lebensmittel einführen. Und das finde ich, also so muss es eigentlich sein, dass wir dem Klienten Möglichkeiten aufzeigen, nicht das noch weiter zu reduzieren, sondern Dinge in den Lebensstil reinzuholen, wo man diese Enzymkapazität aufbaut, in der Hoffnung, die eigene Toleranzgrenze ein wenig erweitern zu können. Und dadurch ernähren wir am Ende unser Mikrobiom Stück für Stück wieder mit der Rückführung von Lebensmitteln. Also das ist eine gute Möglichkeit, dass wir unseren Patienten immer eher andere Lebensmittel anbieten, nicht nur streichen. Es ist ganz wichtig, dass wir nährstoffreiche andere Lebensmittel dann zuführen, wenn eine Unverträglichkeit da ist. Die meisten streichen. Die meisten sind total stark. Wir streichen alles. So, und am Ende ist das Mikrobiom vielleicht nur noch mit 10 Lebensmitteln beschäftigt und so können wir nicht wirklich gesund werden. Das heißt, auch gucken wir immer mal, wie ist die Genetik. Wir sehen das ganz, ganz krass. Zum Beispiel bei der Schwefelsensitivität. Da haben wir einen richtigen Brocken in der Genetik. Also da gibt es oftmals Probleme im Schwefelstoffwechsel. Und dann entsteht, weil der Schwefelstoffwechsel nicht gut abläuft, dann entstehen Schwefelwasserstoff oder es entstehen Sulfite. Und die Menschen kriegen total die schlimmen Reaktionen. Das ist, also die Menschen fühlen sich bei einer Schwefelsensitivität so schwer vergiftet, weil sie es einfach nicht mehr loswerden können. Und dann müssen wir sehen, wenn tatsächlich ein genetisches Problem da ist, dann geben wir die Kofaktoren, damit das entsprechende Gen, was dann ein Enzym bildet, dass wir da die Vorbotenstoffe geben, dann können wir so Molybdän geben, um diesen Stoffwechsel einfach besser und runder ablaufen zu lassen. Und dadurch kann man die Kapazität an zugeführten Lebensmitteln immer auch erweitern. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass wir an diese Dinge heute denken.
Das heißt, also, auch wenn man prinzipiell erstmal eine nicht geeignete Genetik hat, ist es kein Punkt, an dem es scheitern muss. Auch da kann man in gewisser Weise nachhelfen.
Also wir können das immer optimieren. Mhm. Ich halte nichts davon, gerade bei der Schwefelsensitivität, dass wir jahrelang Schwefel weglassen. Schwefel ist ein exorbitant wichtiger Stoff. Der wird für die Entgiftungsphase 1 und 2 gebraucht. Das heißt, wenn mir jetzt Patienten, und zu mir kommen sehr viele Patienten, die sagen, ja, ich habe eine Schwefelunverträglichkeit, ich habe jetzt ein halbes Jahr Schwefel weggelassen. Da kann ich wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil Schwefel ist ein so notwendiger Stoff. Ohne Schwefel ist das ganz schwer zu entgiften. Und trotzdem fühlen sich die Menschen sehr toxisch, wenn sie so eine Schwefelproblematik haben. Da muss man dann gucken, wo kommt das her? Meistens finden wir sulfatreduzierende Darmbakterien im Darm. Ja. Und Die nutzen den Schwefel, um pathogen zu wachsen und zu wuchern. Und dann müssen wir erstmal an dem Problem arbeiten. Ne? Also wir arbeiten immer erstmal an den Problemen und versuchen, das zu optimieren. Und da ja, muss man dann versuchen, dass man Probiotika einsetzt, dass man Ballaststoffe einsetzt, sowas wie Galacto-Oligosaccharide, die können dort helfen. Bacillus coagulans kann bei der Schwefelintoleranz helfen. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese Unverträglichkeitsreaktionen wieder wegzubekommen. Wir sehen das oft bei den Menschen, die Dünndarmfehlbesiedlungen haben. Das ist so das dritte Gas, was wir leider in Deutschland noch nicht messen können. Und nicht selten, also wir sprechen da von 10% der SIBO-Patienten und wir haben nicht die Diagnostik in Deutschland, um es überhaupt festzustellen. Und da braucht es tatsächlich einen sehr erfahrenen Therapeuten, der auch weiß, da gibt es noch ein drittes Gas. Wie sehen denn die Symptome und die Reaktionen aus? Bei Schwefelwasserstoff fühlen sich die Menschen oft sehr, sehr toxisch an.
Mhm. Und was heißt sehr, sehr toxisch? Also wie wirkt sich das aus?
Also erstmal ist die Verdauung so, dass das mal wechseln kann von der Stuhlkonsistenz. Das geht über Durchfälle. Gallenprobleme sehen wir extrem oft. Cool. Also der Körper hat zu tun mit der Entgiftung. Und dann kann man sehen, dass man die Galle ein bisschen unterstützt durch verschiedene Dinge. Also auch da brauchen wir wieder die Ballaststoffe. Denn jegliches Gift, was von der Leber prozessiert und in den Darm kommt, wird an Ballaststoffe und an die sekundären Gallensalze gebunden. Und da kann man vielleicht mal versuchen, Leinsamen einzusetzen als Bindung. Also Ballaststoffe als Bindung, um die Gifte besser aus dem Körper raus zu transportieren. Ja. Und ansonsten, schulmedizinisch ist das relativ schwierig. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einer Schwefelunverträglichkeit haben, da können wir jetzt nicht ein Allicin geben, da ist auch Schwefel mit drin. Ne? Und da muss man dann schon wirklich sehr genau gucken. Ich merke das immer relativ schnell, wenn ich Patienten mit einer Dünndarmfehlbesiedlung habe, die einen Methan-IMO haben. Methan behandelt man klassischerweise mit
Allicin. Kannst du kurz erklären, was eine IMO ist in dem Fall?
Also wir haben drei große Klassen von Dünndarmfehlbesiedlungen. Die erste bildet ein Gas, Wasserstoff. Und aus dem Wasserstoff können Archaea, das ist so eine besondere, ganz alte Lebensform,
Urbakterien.
Genau. Ja. Die können dann aus dem Wasserstoff Methan bilden. Und dieser Methan, das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil der Methan-IMO, der ist wirklich sehr resistent. Da hast du viel Verstopfung und Verstopfung ist so eines dieser ganz großen Symptome, die wir dann dabei haben. Aber es wird alles aus dem Wasserstoff erstmal gebildet. Und wenn dann die Archaea vorhanden sind im Dünndarm, wird aus dem Wasserstoff dann Methan gebildet und dann wird der Mensch überladen mit Methan und dann kommen ganz, ganz große Probleme. Dann haben wir Verstopfung, wir haben wenig Darmperistaltik aufgrund dieser Verstopfungsleistung. So, und jetzt haben wir vielleicht noch das Pech und haben noch ein Schwefel-Wasserstoff-SIBO. Dann können wir das Allicin gar nicht verwenden.
Aber das ist der Typ, den man nicht testen kann in Deutschland im Moment.
Ja, das ist
der Typ. In Australien, glaube ich, schon. Gibt es Tests dafür?
Ja, Triosmart ist ein Test, der in Amerika entwickelt worden ist. Den kriegen wir. Ich habe das so oft versucht. Wir kriegen es nicht nach Deutschland.
Okay.
Ich empfehle immer, dass man mal im Dickdarm guckt, weil im Dickdarm haben wir auch Schwefelbildner. Und wenn wir dort Schwefelbildner finden, und ich teste meistens auch noch den Mund, viele Untersuchungen, die ich auch nach Amerika schicke, die ich wieder zurückbekomme nach Deutschland, da gucke ich mir den Mund an. Wenn da schon Schwefelbildner im Mund sind und im Dickdarm auch, dann ist es hochwahrscheinlich, dass wir im Dünndarm auch noch eine Fehlbesiedlung finden. Ja, also man muss ganz schön aufpassen, gerade wenn es um die Dünndarmfehlbesiedlungen geht. Die machen nämlich wiederum Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil es die Darmzotten, die Brush-Border-Enzyme, die oben im Dünndarm, das sind diese Zotten, die sehen so aus wie bei Bart Simpson, ne? Diese Haare, die hat vielleicht schon mal jeder gesehen. Und obendrauf sind die Brush-Border-Enzyme, die schließen unsere Nahrung auf, zum Beispiel Kohlenhydrate und Eiweiße und Fette. Und das wird bei SIBO, bei der Dünndarmfehlbesiedlung, sehr stark kompromittiert. Und wups, auf einmal haben wir einen Patienten, der wird histaminintolerant.
Ja,
Und da müssen wir dann das zugrunde liegende Problem einfach dann auch behandeln. Ne? Da muss man wirklich die Dünndarmfehlbesiedlung behandeln. Wir müssen vorübergehend erstmal die Ernährung umstellen. Die Unverträglichkeiten werden sich verändern und verbessern, wenn das Grundproblem abgestellt ist.
Lass uns mal aufs Thema Tests ein bisschen genauer eingehen. Weil was jetzt auf jeden Fall was man raushören konnte aus dem Gespräch, du testest sehr viel. Es gibt viele verschiedene Tests und da ist natürlich immer die Frage, welcher Test taugt denn überhaupt was?
Ja.
Also hier einmal die Frage, Mikrobiomanalysen, Dickdarmtests. Auf was muss man da achten? Was für Tests verwendest du?
Also ich habe früher ziemlich viel in Deutschland getestet. Das mache ich jetzt inzwischen weniger, weil ich häufig die RNA-Analysen in Amerika verwende, weil da einfach viel mehr getestet wird. Da ist gleich der Schimmel mit drin, der bei uns, also wenn ich diese Analytik mir angucke, ich finde fast nie Schimmel. Und wenn wir dann in Amerika gucken, dann haben wir 10 schwarze Schimmelarten da drin. Das ist mir alles nicht sicher genug. Deswegen versende ich tatsächlich die Stuhlproben sehr oft nach Amerika. Zum Beispiel an das Labor Viome. Ansonsten haben wir natürlich hier auch ganz große Diagnoselabore, wie zum Beispiel Medivare, ganz immun. Da gibt's Biovis, also da gibt's auch gute Labore. Und ich benutze das erstmal als Bewertungstool, als eines der Tools. Dann habe ich sehr häufig mit Atemgastesten zu tun, um eine Dünndarmfehlbesiedlung auch ausfindig zu machen. Da kriegt man so Röhrchen zugeschickt und da muss man dann reinpusten und dann wird das Gas gesammelt. Und dann kann man sehen, ob man Wasserstoff-Dünndarmfehlbesiedlung hat oder ein Methan-Imo.
Also man kann diese Atemtests auch daheim machen, man muss das nicht beim Gastroenterologen machen.
Nein, das macht man tatsächlich sogar, das macht man zu Hause. Und da hat zwei schon mal sehr, sehr gute Möglichkeiten. Dann nutze ich oft, wenn ich merke, dass Menschen extrem reaktiv sind, wo ich vielleicht ein bisschen Genetik, wo ich denke, ach, da könnte die Genetik nicht ganz so gut sein oder da könnte Schimmel ein Problem sein oder Oxalate großes Problem sein, dann benutze ich die organischen Säureteste. Und auch die schicke ich nach Amerika über das Labor Amin Labs, über ein deutsches Labor, was dann nach Amerika versendet, oder aber auch über Biovis. Die haben jetzt inzwischen auch diese organischen Säureteste mit im Angebot. Und dann sehen wir ganz häufig, auf einmal haben wir Glyoxylat. Da wissen wir, okay, jetzt müssen wir weitersuchen. Schimmel, Candida, was ist es? Ne? Also bei Oxalsäure muss man immer ganz, ganz viele Gedanken haben. Kommt das durch eine Überladung von Lebensmitteln, die Oxalsäure enthalten? Kommt das über metabolische Dinge, die im Körper entstehen? Zum Beispiel Candida wird Oxalsäure entwickeln. Schimmel wird immer auch einen Anteil von Oxalsäure entwickeln. Und da ist es wirklich immer wieder wichtig, wenn ich so eine Unverträglichkeit habe, die Ursachen rauszusuchen, an den Ursachen zu arbeiten und dann die Ernährung umzustellen. Vorübergehend natürlich nur. Immer erstmal vorübergehend. Ne?
Ja.
Ich sehe Oxalsäure bei meinen Borreliose-Patienten. Ich sehe Oxalsäure extrem häufig bei Schimmel und bei Mastzellaktivierung. Da habe ich das fast immer in diesen Austestungen drin. Und wenn man das sieht, dann müssen uns die Glöckchen bimmeln, dass da Oxalsäure tatsächlich eine Rolle spielt. Und dann muss man auch die Ernährung vorübergehend erstmal umstellen. Dafür gibt es ganz tolle Listen. Also ich bin ein Freund von Listen, dass man weiß, okay, Susan Owens aus Australien ist eine gute Adresse. Dann haben wir eine ganz tolle Liste von der Harvard-Universität, wo man sich Oxalsäurelisten sogar mit den Mengenangaben runterladen kann. Maria Hunt, ganz, ganz tolle Oxalsäure-Therapeutin, auch in Australien. Sally Norton, ganz cooles Buch geschrieben, würde ich jedem empfehlen, wenn es eben auch darum geht, wie viele oxalsäurehaltige Lebensmittel kann ich denn zuführen? Wir wissen heute klassischerweise etwa 50 Gramm darf man zuführen. Alles, was darüber hinaus ist, kann schon eben Symptome machen, wie zum Beispiel diesen Augendruck, Blasenschmerzen, Genitalschmerzen, unglaublich viel Mitochondrienstörungen.
Interessant, also, okay.
Kann ganz viel Müdigkeit auch machen, Muskelschmerzen machen, weil sich die Oxalatkristalle, also die Oxalat bindet sich am Kalzium und bildet ganz scharfkantige Kristalle. Das war bei mir eine absolute Fehldiagnose, die Fibromyalgie. Ne, das, man kommt so schnell in so eine Schublade und naja, das ist ein Borreliose-Patient. Ja, jetzt hat er noch Fibromyalgie. Nein, ich hatte eine Oxalsäureunverträglichkeit, die am Ende scharfkantige Kristalle im Gewebe hatte. Und das tut nun mal super weh. Und dann ist man mit der Fibromyalgie auf dem Holzweg. Und da kann ich immer plädieren, wenn eine, also für mich ist es eine Verlegenheitsdiagnose, wenn ich ehrlich bin. Weil da sehen wir bei Fibromyalgie, sehen wir fast immer eine Infektion. Wir sehen fast immer Oxalsäure- und Salicylsäureprobleme. Und wenn man daran arbeitet, ich bin heute absolut schmerzfrei und ich habe viele, viele Jahre also schon mit Schmerzen verbracht. Meine Güte, was ein Mensch aushalten kann. Darauf hatte ich noch eine Post-Zoster-Neuralgie 2 Jahre, auch sehr, sehr schmerzhaft. Aber am Ende, wenn man dem Körper diese Dinge anbietet, um es wieder zu korrigieren, kann der Mensch sich wieder erholen, auch von Schmerzen, die Jahre oder sogar Jahrzehnte gedauert haben. Und das ist immer so eine positive und gute Nachricht. Wir müssen am Ball bleiben. Wir müssen suchen, was ist die Ursache für diese Unverträglichkeiten. Und am Ende sehe ich, wenn wir arbeiten am Nervensystem, am Schleimhautaufbau, an der energetischen Erschöpfung, an der Genetik drehen. Eins habe ich noch vergessen, was sehr wichtig ist. Lymphstagnation. Das ist einer der größten Auslöser überhaupt für Lebensmittelchemikaliensensitivitäten. Und da fragen mich viele meiner Klienten, ja, wieso Lymphe, was hat das denn jetzt mit meiner Lebensmittelunverträglichkeit zu tun? Ha, ganz schön viel. Die Lymphe ist unser zweites, also unser sekundäres Abfließsystem von Bakterien, von Toxinen. Das ist der Sitz, wo die weißen Blutkörperchen sich bilden. Und wenn das stagnant ist, wenn sich da zu viele Gifte anhäufen oder auch infektiöse Erreger, Borrelien sitzen sehr, sehr oft in der Lymphe. Wenn das sich zusammenzieht und der Fluss ist nicht mehr da, das geht ja dann an die Nieren und an die Leber. Auf einmal ist die Leber in einer sehr, sehr großen Belastung. Und wenn die Leber in der Belastung ist, kriegt es am Ende der Darm wieder ab. Der muss das alles wegschaffen. Und meistens sind das die Menschen, die dann irgendwann einen leckenden Darm bekommen. Und deshalb finde ich das so cool, dass wir die Lymphe mit einbeziehen. Da können wir viel machen im Lebensstil. Ne? Wir können uns die Haut abbürsten, wir können Trampolin springen, kalt duschen, eine super Maßnahme, ne? Sich hier ein bisschen überwinden. Aber wir können an diesen Ursachen etwas drehen und die Gesamtsituation im Körper verbessern. Und je mehr wir an diesen Dingen in die Reparatur, in die Eigenregulation gehen, desto mehr kann man an Lebensmitteln am Ende wieder zuführen. Also schon sind oft ganz andere Sachen zu adressieren, wie die meisten Menschen denken. Die konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Darm. Aber sehr viele Ursachen sitzen ganz außerhalb vom Darm. Und da muss man immer eben mit dran denken.
Ja, schön.
Du sagtest, wir waren eben stehen geblieben bei den Untersuchungen. Ich fasse das kurz noch mal einmal zusammen. Stuhluntersuchung, Atemgastest und ein organische Säuretest. Ich bin großer Fan von dem organische Säurentest, weil wir da sehr viel auch an Nährstoffdefiziten sehen können. Wir können da ganz viel sehen, wenn pathogene Darmbakterien Beiprodukte bilden, die neurotoxisch sind. Bei Candida zum Beispiel sehen wir das. Dann können wir genau sehen, oh, dieser Mensch, der hat jetzt schon Candida im Körper und zwar nicht nur im Darm. Und dann müssen wir da weiter an den Ursachen arbeiten. Und deshalb finde ich, zu einer guten Analytik würde ich immer diesen organischen Säurentest auch mit einsetzen.
Und da kann man dann noch Schimmel sehen wahrscheinlich.
Ja, also da sehen wir dann ganz hohe Ausschüttungen eben auch an Glyoxylaten. Ne, das wird dann direkt in Oxalat umgebaut. Da muss man dann wirklich arbeiten. Ich würde dann immer erstmal auch ein B6 geben. Ne, das B6 wird hinterher verstoffwechselt in Glycin. Glycin macht dann wiederum, geht dann direkt unglücklicherweise auf Oxalate. Aber wenn B6 im Mangel ist, wir sehen das bei Oxalsäureproblemen sehr oft, da ist das B6 defizitär. Und das muss man tatsächlich geben, damit der Körper die Oxalsäure am Ende wieder abbauen kann. Und damit können wir so ein bisschen ausgleichen und regulieren. Also wir haben unglaublich viele Dinge, die wir einsetzen können. Schwierig wird es, oder sagen wir mal etwas schwieriger, wenn wir Menschen haben. Ich habe manchmal Patienten, die haben eine Histaminunverträglichkeit, die haben eine Salicylsäureunverträglichkeit. Und wenn es denn ganz dicke kommt, dann haben wir noch eine Foodmap-Unverträglichkeit und eine Schwefelunverträglichkeit. Und trotz alledem, wo fangen wir an? Das Nervensystem beruhigen. Die Amerikaner sagen immer, wir müssen von Nord nach Süd therapieren. Und mich begeistert das, wie konstruktiv eigentlich die amerikanischen Ärzte vorgehen. Denn die sagen, wie sollen wir einen Darm reparieren, der hat vielleicht das Mundmikrobiom nicht in Ordnung. Der hat vielleicht eine Magensäure, die ist zu hoch oder zu niedrig, eher zu niedrig. Dann haben wir vielleicht noch Gallensäureverlustsyndrom und wir haben wenig Darmperistaltik. Von wo aus wird das denn gesteuert? Und da kommen wir wieder aufs Nervensystem. Das Nervensystem, das parasympathische Nervensystem, das ist dafür verantwortlich, dass wir verdauen, in den Verdauungsmodus gehen. Wenn wir das nicht mit berücksichtigen, dann kann das sein, dass wir mit Magenproblemen da sind, dass wir ein Gallensäureverlustsyndrom haben. Das sind alles so Vorboten, die auch bei einer Dünndarmfehlbesiedlung da sind. Da müssen wir wirklich da ansetzen, wo der Patient steht. Und wenn der im Stresslevel ist, dann muss der wirklich am Stresslevel arbeiten. Und wirklich am Singen, Gurgeln, kalt duschen. Hier vorne kann man mal ganz kalt den Duschkopf hinhalten. Das kann unmittelbar den Vagusnerv auch stimulieren. Manchmal haben wir einen eingeklemmten Vagusnerv. Dann können wir mit Kraniosakraltherapien oder eben auch mit Osteopathie helfen. Atemübungen sind sehr, sehr hilfreich. Es gibt jetzt inzwischen Vagusnervstimulatoren, die wir hier ansetzen können und den Vagus direkt antriggern durch Vibrationen. Also wir haben eine ganze Handvoll an Möglichkeiten und da kann der Kunde am Ende selber bestimmen, was liegt mir denn eigentlich? Viele sagen, okay, also ich nehme jetzt als erstes mal, ich mache eine Box Breathing Atemtechnik, wo man, wenn man sich Box Breathing ist, wie so eine Box, wie also ein Viereck und dann atmet man also 4-4-4-4 ein, hält die Luft an, wieder man atmet ein 4 Sekunden, hält die Luft 4 Sekunden an, pustet dann aus und atmet 4 Sekunden nicht weiter. In so einem Viereck kann man sich das vorstellen. Und das kann man integrieren. Also morgens zum Beispiel ist das immer eine gute Idee oder auch wenn man abends schlafen gehen will. Und ich empfehle auch jedem, selbst denen, die wirklich ganz krank sind, wirklich zu gucken, was ist im Leben gut. Weil wir verlassen uns so oft auf, wir fokussieren uns oft auf die Dinge, auf diese Nahrungsmittelunverträglichkeit, die mir das Leben so schwer macht. Und all die Sachen drumherum, vielleicht ein Partner da ist, der verständnisvoll ist, wo man das Glück hat, ein Kind auf die Welt gebracht zu haben oder einen erfüllenden Job zu haben oder eine herzensliebe Freundin oder einen Freund an der Seite. Da muss man gucken, weil die Sicherheit gibt im Nervensystem die Darmperistaltik. Sicherheit ist der Hauptmotor für unser autonomes Nervensystem. Und da sollte man lieber immer erstmal einmal da oben gucken, was ist denn gut? Wo kann ich mich ausrichten, selbst dann, wenn es mir mal schlecht geht? Und man muss vielleicht so ein bisschen, ich würde sagen, Gedankenhygiene betreiben und genau schauen, ob das Leben wirklich so schlimm ist mit einer Lebensmittelunverträglichkeit und ob ich nicht vielleicht besser dahin komme an dieses Ziel, wenn ich vorher ansetze und erstmal gucke, was ist gut. Manchmal muss man sogar seine Glaubenssätze überprüfen. Und es gibt nicht selten Menschen, die in so einem Hamsterrad sind, ne, die wirklich sich immer wieder im Kreise drehen, wo wir dann tatsächlich regelrechte Trainingsprogramme fürs Gehirn anbieten müssen, wo der Mensch lernt, dieses Stresslevel im Gehirn umzustrukturieren. Und das muss man auch üben. Es ist so, als ob du, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und du willst deinen Muskel richtig trainieren, dann muss das Gehirn, muss das genauso trainieren. Da muss man jeden Tag Übungen machen. Und da sehe ich in meiner Praxis, und das ärgert mich manchmal so ein bisschen, ne, weil ich bin ja nun Ernährungscoach. Ich würde meinen Patienten ja lieben gerne sagen, so, wir nehmen jetzt das Probiotikum oder wir nehmen den Vitalstoff. Aber wenn ich sehe, wie schnell bei den Retrainingsprogrammen Menschen in eine Verbesserung kommen, da bin ich echt schon am Überlegen, nochmal eine neue Ausbildung zu machen, weil da sind die Erfolge also leichter zu bekommen. Ne? Also das geht schneller. Wenn wir an SIBO denken, ist die Darmperistaltik nicht gut. Wenn die nicht gut ist, können die Bakterien überwuchern und die werden sich immer wieder neu entwickeln. Da muss es behandelt werden. Aber wenn von hier oben der Befehl nicht kommt, setzt die Reinigungswelle ein, setzt die Darmperistaltik ein, dann werden wir auch bei den SIBO-Therapien immer nur Symptombehandlung machen. Und wenn wir oben anfangen, also immer von Nord nach Süd gehen, dann können wir schrittweise die einzelnen Positionen bearbeiten. Und bitte nicht den Mund vergessen. Der Mund ist für mich einer dieser Orte, der in Deutschland absolut unterpräsentiert ist. Ich sehe manchmal Mundmikrobiome, dass mir wirklich die Tränen kommen, mit 6, 7 Schimmelbelastungen, mit 8 Leishmania-Infektionen, mit Fusobakterien, mit sulfatreduzierenden Darmbakterien. Die können dann in Herzerkrankungen gehen. Das heißt also, auch da müssen wir korrigieren. Das können wir zum Glück ganz gut, indem wir mal einen Zungenschaber benutzen, indem wir Ölziehen praktizieren, indem wir mal ein Mundprobiotikum nehmen. Einfach die Sporenkapsel aufmachen, im Mund ein bisschen zergehen lassen. Salzspülungen können wir machen, aber wir müssen auch da mit korrigieren. Weil wenn es hier oben nicht gut ist, dann trifft es den Magen. So, und wenn der Magen vielleicht unglücklicherweise nicht ganz so sauer ist, wie er sein sollte, dann trifft es den Magen und dann geht's irgendwann durch und dann finden wir die Sachen ebenfalls im Dickdarm. Daran kann man sehen, man muss da strategisch vorgehen, also wirklich die einzelnen Positionen abarbeiten. Und wenn die abgearbeitet sind, und das geht in der Regel relativ zügig, dann sehen wir auch Erfolge in der Toleranzschwelle von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ne? Also wir bauen die Ursachen ab und versuchen, das Nervensystem mit einzubinden, wirklich die Grundursachen einzeln zu betrachten, die Sachen abzubauen. Und dann wirst du sehen, dann von Nord nach Süd, dann gucken wir uns den Mund an, den Magen an, die Gallensäfte an, den Dickdarm an. Und dann wirst du sehen, dass man diese Dinge relativ schnell auch wieder begradigen kann. Und das macht einfach total große Freude, wenn man dann sieht, dass Kunden anrufen und mir dann erzählen, boah, ich habe jetzt so lange alles an Histamin ausgelassen und auf einmal kann ich jetzt wieder eine Tomate essen. Wow! So, und dann sage ich, versuch mal eine gelbe. Da kannst du dann sogar 3, 4 Tomaten von essen, weil die haben viel weniger Histamin. Ne? Und jeder kleine Schritt in die Richtung, dass wir mehr Lebensmittel zuführen, führt dazu, dass wir uns ein gesundes Mikrobiom aufbauen.
Ja, schön. Schöne Worte zum Abschluss. Was zum einen wirklich Hoffnung gemacht, aber eben auch viele praktische Tipps gegeben, viele Anhaltspunkte und gut weitergeholfen. Ja.
Ich bin selber ganz lange Zeit von Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch betroffen gewesen. Ne? Durch die Borrelien waren die Oxalsäurebakterien nicht da. Dann war der Schimmel. Ich hatte unglücklicherweise 2-mal einen Wasserschaden. Einmal in meinem Betrieb und einmal zu Hause. Meine Kinder sind nicht krank geworden und mein Mann auch nicht. Aber ich schon. Und dann habe ich plötzlich eine Salicylsäureunverträglichkeit entwickelt. Und das ist wirklich sehr unschön, weil da unfassbar viele Symptome dranhängen. Und das ist so eine Unverträglichkeit. Gib mir noch 2, 3 Minütchen, weil mir das so wichtig ist, weil die finden, also viele Menschen kennen sich oder auch die Heilpraktiker und Ärzte kennen sich im Moment noch nicht gar nicht so richtig gut mit der Salicylsäureunverträglichkeit aus. Aber wenn wir unseren Patienten zuhören und ein Patient sagt, oh, ich habe auf einmal Tinnitus gekriegt. Oh, da müssen wir achtsam sein. Ne, Tinnitus, ganz schwierig. Also das ist immer so eine Maßnahme. Wenn die Nase chronisch verstopft ist, immer sofort an Schwefel und auf Salicylsäure achten. Das können die Ursachen sein.
Kannst du ganz kurz sagen, wo Salicylsäure drin ist? Ich glaube, das ist auch nicht jedem klar.
Also Salicylsäure findest du in wirklich vielen Pflanzen. Ganz hoher Anteil ist in Kräutern drin. Deshalb vertragen so viele Menschen Kräuterpräparate nicht. Und wenn du jetzt jemanden in der Praxis hast und du gibst dem, sagen wir mal, einem Berberine, Allicin geht, aber viele Kräuterpräparate oder die essen vielleicht auch sehr viele Kräuter in der Ernährung, das macht unfassbare Reaktionen.
Also auch so Sachen wie Petersilie, Oregano, Thymian und so.
absolut. Und dann haben wir die Pfefferminzfamilie, die ist besonders tricky. Das führt oft zu einem ganz fiesen Symptom, nämlich Zungenbrennen. Und Zungenbrennen, das habe ich hier so oft gehört und meine Patienten haben mir so oft gesagt, Zungenbrennen. Da konnte ich mir das noch gar nicht richtig erklären, was das eigentlich ist, bis ich dann selber Salicylsäure unverträglich wurde. So, und in dem Moment wusste ich, ach du lieber Himmel, das ist wirklich eine sehr belastendes Symptom. Der Mund brennt wie Feuer. So, und dann weiß man sofort, okay, da ist jetzt die Leber das auslösende Organ, weil die Leber muss in dem Entgiftungsstoffwechsel der Phase 2 die Salicylsäure entgiften. Und wenn die Leber durch vielleicht zu viel in der Ernährung oder durch Kosmetikprodukte, überleg mal, wie viele Kosmetikprodukte Salicylsäure zu setzen, das kommt ziemlich häufig vor. Man ist einfach diese Kapazitätsgrenze sehr schnell überschritten. Die Last muss dann die Leber tragen. Und dann müssen wir vorab immer erstmal die Leber ein bisschen unterstützen. Und zwar in dem Fall ist das die Glykuronidierung. Das ist die Phase 2 in der Entgiftungsphase der Leber. Und da können wir sowas wie Calcium-Deglykorat geben. Mir hat das eine so große Erleichterung gebracht. Also ich wüsste gar nicht, es war so eine große Freude, als dieses Zungenbrennen endlich aufgehört hat. Und das durch relativ kleine Maßnahmen. Alles durchsaniert, ne? Erstmal den Schaden beseitigt, den Schimmel beseitigt. Und dann sieht man schon, okay, der Schimmel war jetzt weg, weil der hat die Salicylsäureunverträglichkeit mitgetriggert. Dann auf einmal kann der Körper diese Sachen wieder handeln. Und wenn wir dann noch unterstützen, zum Beispiel Löwenzahntee, würde auch diesen Glykuronidase-Stoffwechsel mit verbessern. Und ja, das sind kleine Schritte, die aber irgendwann dann in den Erfolg gehen, dass wir einfach deutlich mehr Salicylsäure zuführen können. So eine Unverträglichkeit, die macht ganz schnell eine Übersäuerung. Auch daran muss man dann arbeiten. Ja. Ja, also das große Fazit ist eigentlich, was ich jedem Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr ans Herz legen möchte. Arbeitet am Nervensystem. Guckt, wenn gar keine Fortschritte sind, guckt mal in der Genetik. Guckt in der Entgiftung. Versucht eure Lymphe wirklich zum Fließen zu bringen. Das sind ganz, ganz wichtige Elemente, damit wir Lebensmittelunverträglichkeiten wieder in den Griff kriegen. Und dann natürlich zusätzlich die Darmschleimhautbarrieren wieder schließen durch eine gute Darmsanierung, durch Sporen, durch Butyrat, durch Zinkanosin, vielleicht Glutamin, wenn es nicht gerade eine Schwefelunverträglichkeit ist. Da können wir unheimlich viel machen, um den Darm zu unterstützen. Und vielleicht macht es jetzt bei dem einen oder anderen Zuhörer jetzt Klick, weil die meisten kümmern sich ausschließlich um den Darm, was ja schon mal gut ist. Ne? Also es ist ja schon mal gut, wenn der Darm adressiert ist. Aber wenn es nicht besser wird, dann sind die Verlaufsketten, die davor sind, noch nicht berücksichtigt worden.
Schön, auch schön zusammengefasst. Danke, danke, danke. Vielleicht kleiner Hinweis, wenn dieses Interview veröffentlicht wird, ist gerade noch so Black Friday, Black Week und ich habe vorhin auf deiner Webseite gesehen, dass du auch deine Kurse wesentlich günstiger gerade anbietest, teilweise 50% reduziert. Eine schöne Möglichkeit, um sein Wissen zu erweitern oder eben, wenn man auch einfach selber betroffen ist und man möchte was dazulernen. Die Kurse sind wirklich sehr, sehr gut, sehr umfangreich. Ich habe einige davon gemacht, das so als Empfehlung auch. Ja,
ich habe vor kurzem einen Unfall gehabt und konnte nicht sehr viele Kunden beraten. Und weil ich natürlich möchte, dass Menschen weiterkommen, da habe ich in der Zeit gesagt, so pass auf, ich mache jetzt die Kurse tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht, 50% reduziert. Und damit glaube ich, dass ich wirklich Menschen, die auch verzweifelt sind mit diesen hartnäckigen Infektionen wie Salicylsäure, wie Schwefelsensitivität, das sind wirklich belastende Nahrungsmittelunverträglichkeiten und vielleicht ist es der Anreiz, mal vorbeizugucken. Ja. Ich habe auch viele Sachen, die ganz kostenfrei sind. Ich habe viele Ratgeber, die kann man sich runterladen. Zum Beispiel auch, wie man das Nervensystem beruhigen kann. Da kann jeder mal gucken, wenn Interesse da ist und sich die kostenfreien Sachen schon mal runterziehen.
Super. Also, Dankeschön. Ich schätze mal, dass wir in Zukunft nochmal ein Interview machen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Also vielleicht kann man irgendwann noch mal ganz spezifisch in diese einzelnen Gruppen reingehen. Dafür war es heute weil wirklich die Ursachen so wichtig sind. Das war mir so wichtig, dass wir das heute, dass wir gucken, was sind denn ursächliche Faktoren. Und vielleicht kann man irgendwann nochmal gucken, dass wir nochmal verstärkt bei Oxalsäure gucken oder bei Schwefel gucken oder Salicylsäure gucken, weil das sind die Unverträglichkeiten, die noch nicht so richtig in Deutschland auf dem Schirm sind, sage ich mal. Bei Histamin, da kennt sich jeder Heilpraktiker super gut aus, aber diese anderen Unverträglichkeiten kommen auch sehr, sehr oft vor.
Ja. Okay, dann danke fürs Zuschauen und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Podcast-Episode.
Ja, vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.